RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 22 Uhr mit Tim Korge. Bundeskanzler Merz wird am kommenden Donnerstag in Washington US-Präsident Trump treffen. Das hat Regierungssprecher Cornelius am Nachmittag mitgeteilt. Es ist das erste persönliche Treffen von Merz und Trump. Geplant seien ein Gespräch sowie ein Mittagessen im Weißen Haus, hieß es. Dabei soll es um den russischen Angriffskrieg in der Ukraine und die Lage im Nahen Osten gehen. Auch die von Trump angekündigten Zölle auf Stahl und Aluminium dürften ein Thema sein. Diese sollen am Mittwoch in Kraft treten. Die deutsche Stahlbranche reagiert beunruhigt auf die Ankündigung von Trump, die Importzölle zu verdoppeln. Die Rede ist von einer neuen Eskalationsstufe. Gisela Former.
Von einer massiven Belastung spricht die Hauptgeschäftsführerin der Wirtschaftsvereinigung Stahl Rippel. Dies werde die deutsche Stahlindustrie auf vielfältige Weise treffen. Die Chefin des Branchenverbands warnt außerdem, dass dann andere traditionelle Lieferländer ihren Stahl in den EU-Markt umleiten könnten. Dadurch werde sich der ohnehin erhebliche Importdruck auf Europa verschärfen. Die USA sind der wichtigste Absatzmarkt für europäischen Stahl.
Die Stadt Mannheim hat an den tödlichen Messerangriff auf einen Polizisten erinnert. Auf dem Marktplatz gab es eine Zeremonie. Daran nahm auch Bundesinnenminister Dobrindt teil. Außerdem wurden eine Infotafel enthüllt und ein Gedenkstein in den Boden eingelassen. Der 29-jährige Polizist Ruven Lauer war vor genau einem Jahr von einem mutmaßlichen Islamisten attackiert worden. Lauer starb später im Krankenhaus. In Berlin-Lichtenberg hat die Polizei am Abend ein besetztes Gebäude der ehemaligen Stasi-Zentrale geräumt. Dutzende Menschen waren in das Objekt eingedrungen. Georg Stefan Russeff, RBB 24.
Kurz vor 15 Uhr ging die Meldung bei der Berliner Polizei ein, dass ein Kantinengebäude auf dem ehemaligen Stasi-Areal an der Ruschestraße von Aktivisten besetzt wurde. Mit rund 190 Einsatzkräften rückte die Berliner Polizei an. Zahlreiche Aktivisten wurden festgenommen und zu Gefangenensammelstellen gebracht. Laut einer Sprecherin der Besetzer richtet sich der Protest gegen die Kürzungspolitik des Berliner Senats und die Umwandlung von Wohnraum in Büroflächen.
In München läuft gerade das Finale der Fußball Champions League. Im Spiel Paris Saint-Germain gegen Inter Mailand steht es zur Halbzeit 2:0. In der Handball-Bundesliga hat der VfL Potsdam sein Heimspiel gegen Göppingen mit 21:25 verloren. Die Mannschaft stand schon vor dem Spiel als einer von zwei Absteigern fest. Seit Oktober ist Potsdam Tabellenletzter. Das waren die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter: in der Nacht wechselnd bewölkt, Tiefstwerte zwischen 16 und 13 Grad. Morgen wechselhaft mit teils kräftigen Schauern oder Gewittern, örtlich auch unwetterartig und schwülwarm bei Temperaturen bis 29 Grad. Die Zeit, es ist 22.03 Uhr.
Der Verkehrsservice in der ARD-Infonacht.
Da beginnen wir mit einer amtlichen Unwetterwarnung für Nordrhein-Westfalen. Es treten schwere Gewitter mit starkem Regen und Hagel auf. Außerdem muss mit plötzlich auftretendem Aquaplaning gerechnet werden. Und das ist die Lage aktuell auf den Straßen. Die A42 Kamp-Lindfort-Dortmund ist zwischen Duisburg-Barl und Duisburg-Beek in beiden Richtungen bis Montag früh gesperrt. Die A67 Mannheim-Darmstadt ist in Höhe Griesheimer Dreieck wegen Bauarbeiten in beiden Richtungen bis 5 Uhr gesperrt. Dort gibt es eine Umleitung für Sie. Und die A81 Würzburg Richtung Heilbronn ist zwischen Gerchsheim und Tauberbischofsheim wegen Bergungsarbeiten gesperrt. Kommen Sie gut und sicher an Ihr Ziel.
Die ARD-Infonacht.
Für Ihren gut informierten Tagesausklang sorgt heute Philipp Kaver. Ich melde mich aus Hamburg, aus den Studios von NDR Info. Guten Abend. Natürlich behalten wir für Sie das Champions League-Finale im Blick, aber erstmal geht's um unser Nachbarland Polen. Das steht an diesem Wochenende vor einer wichtigen Entscheidung. Morgen ist die Stichwahl um das Präsidentenamt. Wer wird sie gewinnen? Rafał Trzaskowski, Kandidat der Bürgerplattform, pro-europäisch, liberal und bekannt als Stadtpräsident von Warschau, oder der Kandidat der rechtskonservativen PiS-Partei Karol Nawrocki. Auch viele Polen, die in Deutschland leben, werden zur Wahl gehen oder haben zumindest ein Interesse an dieser Wahl. Mein Kollege Thomas Carlos hat sich mal in Düsseldorf unter Polinnen und Polen umgehört.
Der polnische Supermarkt im Neusser Süden ist gut besucht. Auf einem Areal so groß wie ein halbes Fußballfeld reicht das Sortiment von polnischem Bier über schlesische Wurst bis zu Süßigkeiten und Marmelade. Die Kunden bekommen hier sogar polnische Babynahrung und eingelegte Gurken aus Polen. Zwischen den weitläufigen Regalen und Tiefkühltheken ist die polnische Präsidentschaftswahl durchaus ein Thema, sagt Kamila.
Obwohl ich in Deutschland wohne, aber trotzdem ist schon wichtig.
Die 63-Jährige lebt seit mehr als 30 Jahren hier und über polnische Medien verfolgt sie ganz genau, wie der Wahlkampf in ihrer alten Heimat läuft. Was sie am meisten nervt, ist der Umgang der Präsidentschaftskandidaten untereinander.
Das tut weh, wie man sich gegenseitig kämpft. Also das ist überhaupt nicht schön. Das ist keine gute Vorbildung für andere Länder. Das gefällt mir nicht, wenn jemand schlecht spricht über der andere. Und das ist ständig und immer wieder und immer wieder. Man hört nur die schlechte Sagen über die andere Partei. Also so sollte nicht sein.
Kamila spielt damit auf die persönlichen Angriffe an, die beide Konkurrenten in den vergangenen Tagen auf den jeweiligen politischen Gegner abgefeuert haben. Teilweise komplett unter der Gürtellinie. Auf die Chancen von Schabskowski und Nawrocki angesprochen, meint sie.
Das ist so eine 50-50 eigentlich. Ne?
Marcin steht an der Wursttheke an. Als gebürtiger Oberschlesier kennt er sich aus mit diesen polnischen Spezialitäten. Er und seine Frau leben seit 15 Jahren in Neuss. Sie besitzen sowohl einen polnischen als auch einen deutschen Pass. Deshalb dürfen sie eigentlich mitwählen.
Aber wir wählen nicht polnische Wahl, wir machen das nicht mit. Wir finden, dass die Leute da in Polen sollen entscheiden, die da leben. Ja?
Für seine Landsleute sei die Wahl aber sehr wichtig, erklärt Marcin.
Weil der polnische Präsident hat ein bisschen mehr Macht wie der zum Beispiel deutsche Präsident. Der kann auch Veto, das heißt, der kann auch bestimmte Sachen sagen, nein, ich bin nicht einverstanden mit diesen Sachen. Dann muss 3/4 vom polnischen Parlament Mehrheit haben.
Und wen würde er wählen? Rafał Trzaskowski, den Warschauer Bürgermeister von der liberalen Bürgerplattform oder den rechtsnationalen Karol Nawrocki?
Trzaskowski, der Warschauer Präsident, hat Erfahrung mit Regierung, der regiert schon mal lange in Warschau. Der ist sehr pro-europäisch und so, aber ich weiß nicht, ob der auch so gut wie Polen ist.
Die meisten seiner noch in Polen lebenden Familienmitglieder tendieren eher zum rechtsnationalen Kandidaten Nawrocki. Zwei Regale weiter steht Richard. Er holt sich gerade eine Palette polnisches Dosenbier, das er zu einem Besuch bei schwedischen Freunden mitbringen will. Schon alleine wegen seiner Vergangenheit in Polen kann es für den 73-Jährigen bei der Wahl nur eine Entscheidung geben.
Ich war damals bei der Solidarność. Lech Wałęsa, genau. Ich war auch auf Danziger Werf, habe ich das alles mitgemacht. Und deswegen für mich persönlich ist das auch sehr wichtig, dass der Trzaskowski gewinnt.
Seit mehr als 40 Jahren lebt Richard inzwischen in Deutschland. Schon längst hat er einen deutschen Pass. Deswegen kann er in Polen nicht mitwählen. Aber längst nicht alle Kunden im polnischen Supermarkt wollen sich zu den Präsidentschaftswahlen in ihrer ehemaligen Heimat äußern. Und einigen ist es auch nicht so wichtig, so wie zum Beispiel der 22-jährigen Sophia.
So halbwegs, sag ich mal, gucke ich mal mit eigenen Augen, aber habe ich nicht so viel zu sagen. Meine Familie lebt da noch halbwegs, deswegen gucke ich mal ab und zu, aber so unbedingt ist es nicht in meinem Alltag.
Und egal, wie die Stichwahl zum Präsidentenamt in Polen am Sonntag ausgeht, wenn am Montag die Türen zum polnischen Supermarkt in Neuss wieder aufgehen, haben die Kunden genügend Gesprächsstoff.
Ciao, do widzenia.
Die Präsidentenstichwahl in Polen, sie ist weit mehr als eine innenpolitische Angelegenheit. Es ist eine Wahl von europäischer Tragweite. Agnieszka Wada-Konefal ist stellvertretende Direktorin des Deutschen Polen-Instituts mit Hauptsitz in Darmstadt. Ziel ist es, die Beziehungen zu Polen zu pflegen und zu vertiefen. Meine RBB-Kollegin Irina Grabowski hat mit ihr gesprochen und sie zunächst gefragt, wer aus ihrer Sicht die besseren Chancen hat, zu gewinnen.
Das kann man nicht sagen. Das ist wirklich Kopf am Kopf rennen. Die letzten Umfragen haben gezeigt, das sind wirklich, es geht dann um ein paar hunderttausend Stimmen, die entscheiden. Das war auch so vor 5 Jahren. Also niemand traut sich dann zu sagen, wer gewinnt.
Ja, und das ist ja auch diese Befürchtung, ein knapper Ausgang, weil es lange juristische Auseinandersetzungen geben könnte. Warum ist das eine Furcht? Also warum könnte es diese Auseinandersetzung geben und was bedeutet das?
Ja, natürlich, wenn das so knapp ist, dann ist immer die Seite, die am Ende verloren hat, unzufrieden. Und man sagt am Ende, also das ist so juristisch geregelt, entscheiden die Richter. Und teilweise oder hauptsächlich die Richter sind immer noch von der PiS-Partei berufen worden in den letzten Jahren. Und da gab es Gerüchte, ja, vielleicht werden sie das so entscheiden, dass die Wahl ungültig ist, falls Trzaskowski gewinnt, also nicht der Kandidat, der die Peace-Partei unterstützt.
Was steht denn auf dem Spiel bei dieser Stichwahl?
Ja, das ist eigentlich eine Richtungswahl für Polen. Das heißt, in welche Richtung Polen sich entwickeln wird. Für die Regierung, das ist entscheidend, ob der Präsident von dem eigenen Lager kommt und die Gesetze unterschreibt, dass die Regierung verabschiedet. Nämlich in Polen muss der Präsident alle Gesetze unterschreiben. Mit dem Vetorecht hat er die Möglichkeit, alle Gesetze zu blockieren. Das ist natürlich für jede Regierung ein großes Problem. Aber es geht auch, inwieweit europäisch bleibt das Land, inwieweit der Präsident wirklich progressiv, liberal, europäisch denkt oder ob man eher einen konservativen Präsidenten hat und damit auch nicht so europafreundlich.
Ja, wenn man das mit Andrzej Duda, dem bisherigen Amtsinhaber, vergleicht, wie würde das mit Karol Nawrocki werden?
Das ist ein bisschen ähnlich, das kann man schon vergleichen. Beide sind aus dem gleichen Peace-Lager. Präsident Duda hat auch schon mit dem Vetorecht viele Gesetze blockiert. Das kann man von Nawrocki auch so erwarten. Präsident Duda war sehr proamerikanisch, aber in der Sinne, er hat auch gute Beziehungen zu Trump gehabt und hat sich gefreut, dass Trump gewonnen hat. Nawrocki hat auch schon im Wahlkampf das Weiße Haus besucht und sogar sich mit Trump im Weißen Haus getroffen. Aber man kann erwarten, Nawrocki kann noch konservativer werden und noch mehr antieuropäisch als Duda.
Nun wird es für beide, ob jetzt nun Rafał Trzaskowski oder Karol Nawrocki diese Wahl gewinnen, darauf ankommen, auch das Land zu einen. Wem denken Sie, wird das mehr ein Anliegen sein?
Also alle sagen, das ist ihr Anliegen. Alle, ich meine nicht nur die zwei Kandidaten, aber die beiden Lager auch. Am Ende, wir wissen, nach alle Wahlen hat das nicht geklappt. Habe ich einfach Zweifel, ob das so von einer Person abhängig ist. Ich habe die Befürchtung, dass es einfach von der ganzen politischen Klasse, politischen Elite abhängig ist. Da würde ich sagen, da ist viel zu tun und das wird nicht ein oder zwei Jahre dauern. Das ist einfach wirklich ein großes Projekt und hat Chancen, aber wird schwierig werden, unabhängig davon, wer.
Ja, da kommen wir vielleicht auch zu diesem erstaunlichen Ergebnis im ersten Wahlgang. Da haben rechtsextreme Präsidentschaftskandidaten doch viele Stimmen geholt in Polen, aber auch bei Auslandspolen und Deutschland sogar prozentual noch mehr. Woran liegt das?
Also das liegt daran, dass diese Kandidaten antisystemisch sind. Das heißt, diejenigen, die dieses Duopol Bürgerplattform versus Recht und Gerechtigkeit nicht unterstützen wollten, sie haben diese Kandidaten gewählt, auch unabhängig davon, ob sie manchmal antisemitisch oder sehr rechtskonservativ sind. Vor allem junge Polen haben sich mit solchen Themen nicht beschäftigt. Sie wollen einfach keinen Trzaskowski und keinen Nawrocki unterstützen und die denken sehr liberal wie manche von diesen Rechtskonservativen. Aber natürlich, das ist eine bunte Mischung und man kann erwarten, dass teilweise diese Wähler auch hier zu Hause bleiben, teilweise werden sie Trzaskowski, teilweise Nawrocki unterstützen. Und das ist gerade die große Frage, die man nicht richtig beantworten kann.
Noch eine kurze Frage zum Schluss. Während des gesamten Wahlkampfs in Polen war ja auch wieder Deutschland Thema. Das hat schon Tradition. Warum? Also was wird da kritisiert? Woher kommt das Misstrauen?
Also natürlich, Misstrauen kommt aus der Geschichte, dass es sehr einfach mit Deutschland als so sehr malerisch ist, dass man so einfach, metaphorisch einfach zu zeigen, die Deutschen waren immer böse gegenüber Polen. Aber Deutschland hat auch gerade gute Argumente geliefert, das muss man so objektiv sagen, mit Zurückweisungen von Migranten nach Polen, mit Grenzschließungen hat sich Deutschland einfach auch sehr, sagen wir schon, egoistisch gezeigt, weil diese Migranten über Polen nach Deutschland wollen. Sie wollen nicht in Polen bleiben. Das ist das Spiel von Lukaschenka, das gespielt wird mit den Migranten. Da haben sich die Polen so gefühlt, dass Deutschland schon wieder einfach etwas gegen Polen macht und so weiter. Das war einfach mit dieser sogenannten deutschen Karte wieder diesmal Wahlkampf zu machen.
Sagt Agnieszka Wada-Konew, stellvertretende Direktorin des Deutschen Polen-Instituts in Darmstadt.
Die ARD-Infonacht.
22.15 Uhr ist es. Nach dem massiven Gletscherabbruch am Mittwoch im Schweizer Lötschental scheint sich die Lage vor Ort etwas zu stabilisieren. Der aufgestaute Gebirgsfluss hat sich neue Wege ins Tal gesucht. Eine befürchtete Flutwelle ist erstmal ausgeblieben. Neue Felsstürze sind aber weiterhin möglich. Am Nachmittag gab es eine Pressekonferenz. Thomas Wagner berichtet über den aktuellen Stand.
Die Situation ist ein bisschen besser als gestern.
Dieser Satz sorgt für ein klein wenig Erleichterung. Raphael Majora, Chef der Dienststelle für Naturgefahren im Schweizer Kanton Wallis, sprach von einer leichten Entspannung der Gefährdungslage im Lötschental. Denn der riesige Stausee, Majora sprach vom Plattensee, benannt nach dem verschütteten Dorf Platten, wird ganz langsam kleiner. Er hatte sich gebildet, nachdem die Massen aus Fels und Geröll über dem Dorf Platten die Lonza, ein durch den Ort fließender Fluss, aufgestaut hatten. Die Gefahr dabei, die Wassermassen könnten die Häuser benachbarter Dörfer mitreißen. Doch die Wassermassen des jungen Plattensees werden, so Raphael Majora, durch langsame Abflüsse immer weniger.
Die Höhe der See ist ein bisschen niedriger heute als gestern. Es ist ungefähr ein Meter tiefer gegangen. Das bedeutet von ungefähr 1 Million Kubikmeter Wasser zu ungefähr 800.000 Kubik Wasser.
Allerdings gilt nach wie vor:
Die Gefahr im Katastrophengebiet ist noch nicht gebannt. Also auch hier, es ist noch nicht möglich, dass Menschen, die hier in diesem Gebiet arbeiten können.
So Staatsrätin Franziska Biener, Vertreterin des Kantons Wallis, will heißen, derzeit ist es noch völlig ungewiss, wann genau Bergungs- und Aufräumtrupps zum Katastrophengebiet vordringen können, also genau dort, wo die Straßen und die Häuser von 346 Gemeindebewohnerinnen und Gemeindebewohnern unter Geröll und Felsmassen begraben worden sind. Obwohl der Pegel des Stausees ein wenig zurückgegangen ist, mahnt Matthias Bellwald, Gemeindepräsident von Platten, weiterhin zur Vorsicht.
Es ist aber noch verfrüht, eine Entwarnung aussprechen zu können.
Denn man müsse genau die Wetterentwicklung beobachten.
Wenn sehr große Schneeschmelze infolge von Temperaturschwankungen eintritt, ist klar, dass auch hier eine Erhöhung des Spiegels nicht ganz auszuschließen ist.
Ausdrücklich bedankte sich der Gemeindepräsident des verschütteten Dorfes im Schweizer Lötschental für den Zuspruch, den er und die Einwohnerinnen und Einwohner erhalten hätten. Und auch für die Ermutigung für den Plan, das Dorf wieder aufzubauen.
Plattnerinnen und Plattner, ihnen wurde der Glaube an ein neues Platten und an eine Zukunft im Lötschental gepflanzt und es gilt jetzt, diese zarte, wertvolle Pflanze zu pflegen und zu schützen.
Matthias Bellwald kündigte zeitnah eine Urversammlung an, also eine Gemeindeversammlung, an der alle Bürgerinnen und Bürger teilnehmen können. Dann soll darüber gesprochen werden, wie es weitergeht mit dem Plan des Wiederaufbaus. Darüber hinaus gilt es aber erst einmal, ganz praktische Probleme zu lösen, eine Anlaufstelle einzurichten für diejenigen Bürgerinnen und Bürger, die Haus und Hof verloren haben.
Nach wie vor ist es uns nicht gelungen, für Familien und Lebensgemeinschaften befriedigende Lösungen zu finden, welche einen Verbleib in der Wohnung als Mieter für mindestens 2 bis 3 Jahre in Aussicht stellen.
Hier hofft der Gemeindepräsident auf Solidarität und unbürokratische Hilfe.
Was wir nicht brauchen können zurzeit, ist Pessimismus und Amtsschimmel. Sie spüren, hören und verstehen, dass ich als Gemeindepräsident von Platten zusammen mit meinen Kameraden in der Verwaltung alle Kraft vorbehaltslos für den Neuaufbau von Platten einsetzen werden.
Ein Neuaufbau, den die Betroffenen im Schweizer Lötschental so zeitnah wie möglich angehen wollen.
Erstmal also etwas Entwarnung, aber noch keine Entspannung. Thomas Wagner war das zur Lage im schweizerischen Lötschental. Sie hören die ARD-Infonacht in der Nacht von Samstag auf Sonntag. Stahlblaue Augen, wortkarg und dann diese markanten Züge. Clint Eastwood war das Gesicht der Italo-Western in den 70ern. Lange festgelegt auf die harten Schurken, aber dann hat er sich als Regisseur davon freigemacht und eine ganz eigene Sprache gefunden, tolle Kinofilme auch geschaffen. Heute feiert der amerikanische Schauspieler seinen 95. Geburtstag und ist noch lange nicht müde. Giselle Huckart gratuliert Clint Eastwood mit einem Rückblick auf sein Leben und seine Werke.
Clint Eastwood.
Guten Abend.
Als Schurke im Italo-Western mit Zigarillo und Poncho. So beginnt 1964 die Karriere des Schauspielers.
Meinen Namen erwähnen Sie lieber nicht. Es ist besser, wenn die Roccos nicht wissen, dass ich auf ihrer Seite stehe.
Seinen Durchbruch hat Clint Eastwood durch die sogenannte Dollar-Trilogie vom italienischen Regisseur Sergio Leone. Clint spielt die Hauptrolle in den Western. So wird die Filmindustrie in den USA auf ihn aufmerksam.
Das ist eine 44er Magnum, die stärkste Handfeuerwaffe der Welt. Die bläst dir das Gehirn aus dem Schädel. Fühlst du dich wohl?
1971 wird er auch in Hollywood bekannt, durch die Krimireihe Dirty Harry. Clint Eastwood geht in der Rolle des Polizeiinspektors auf Verbrecherjagd in San Francisco. Aber Clint Eastwood kann mehr als nur Schauspielern. Er kann Klavier und Trompete spielen, singt und komponiert etwa den Western-Song Santa Fe Trail. Along the Santa Fe Trail. Er führt selbst Regie und gewinnt so unter anderem zweimal einen Oscar für die Filme Erbarmungslos und Million Dollar Baby.
Wenn ich sie nehme,
ich verspreche, ich werde hart arbeiten,
dann zweifeln sie nie an mir und ich versuche zu vergessen, dass sie ein Mädchen sind.
Besonders die Arbeit mit den Schauspielern mache ihm beim Regieführen Spaß, erzählt er in einem Interview.
Watching actors work is always thrilling because you enjoy the process.
Für mich ist es immer noch am spannendsten, den Schauspielern bei der Arbeit zuzusehen. Es ist schön, wenn sie den Dialogen Leben einhauchen.
Auch privat ist Clint Eastwood umtriebig. Er hat 8 Kinder von 6 Frauen. Kauft und restauriert eine in die Jahre gekommene Ranch in Carmel, südlich von San Francisco, ist in diesem Örtchen sogar für 2 Jahre Bürgermeister. Beim Entspannen helfe ihm sein Hobby, erzählt er in einem Interview.
Sometimes go off and just fly a helicopter.
Helikopter fliegen. Für Aufmerksamkeit sorgt auch immer wieder seine politische Einstellung, indem er häufig republikanische Politiker unterstützt, sich gleichzeitig aber für die gleichgeschlechtliche Ehe und das Recht auf Abtreibung ausspricht. Seine enorme Energie bewahrt sich Clint Eastwood auch bis in die späteren Jahre seines Lebens hinein und produziert weiter Filme. Wie etwa 2021, als er mit 91 Jahren im Western Cry Macho die Hauptrolle spielt und Regie führt.
Die Leute versuchen nur Macho zu sein, um ihren Mumm zu beweisen.
Insgesamt ist Clint Eastwood an über 80 Filmen beteiligt und wird dafür über hunderte Male für Preise nominiert und ausgezeichnet. Eine wahre Hollywood-Legende.
Clint Eastwood, der übrigens mal gesagt hat, ich habe ein Stadium im Leben erreicht, wo ich finde, dass Gewalt nicht witzig oder anziehend wirken sollte. Mia von Hirsch gratulierte ihm zum 95. Vor 10 Jahren hat es Hamburg schon einmal probiert. Damals stimmten aber bei einem Bürgerreferendum 51% gegen eine Bewerbung für die Olympischen Spiele. Jetzt hat der Senat einen neuen Anlauf unternommen. Die Hansestadt bietet sich gemeinsam mit Schleswig-Holstein für die Spiele 2036, 2040 oder 2044 an. Heute wurde das Konzept vorgestellt. Jörg Nachoska war dabei.
Sportsenator Andi Grote sieht Hamburgs Olympiakonzept mit viel Optimismus.
Ja, ich glaube, wir haben was anzubieten.
Die Hansestadt setzt auf Spiele der kurzen Wege und mitten in der Stadt. Neben viel Sporttradition mit Tennis am Roten Baum und Springreiten im Derbypark Kleinflottbeek soll es auch temporäre Anlagen für Beachvolleyball auf dem Heiligen Geistfeld oder Bogenschießen auf der Binnenalster geben. Und Hamburg plant ein komplett neues Multifunktionsstadion im Volkspark, für die Leichtathletik bei Sommerspielen und später als neues Fußballstadion für den HSV.
Eine moderne Arena, die nicht nur das Volksparkstadion ersetzt mit Profifußball alle 2 Wochen, sondern wo 365 Tage im Jahr was stattfindet. Eine Arena für alle mit ganz vielen Räumlichkeiten, wo Veranstaltungen, Konferenzen, Seminare, Wissenschaftsbetrieb stattfinden kann. Bisschen dazu, dass das wirklich niedrigschwellig für die Menschen aus der Umgebung, die Kinder, die Sportvereine nutzbar sein kann.
Ein teures Projekt, das Hamburg aber auch ohne Olympiazuschlag bauen wird. Denn das Volksparkstadion kommt langsam in die Jahre, sagt HSV-Vorstand Erik Huber.
Wir sind sehr, sehr, sehr stolz auf unser Volksparkstadion. Wir müssen nur gewisse Realitäten anerkennen. Und in 20 Jahren ist das Stadion dann auch über 40 Jahre alt. Und die Instandhaltungsthemen werden immer mehr.
Insgesamt plant Hamburg mit 38 Sportstätten. Fast 90% existieren bereits oder werden in den kommenden Jahren sowieso gebaut. Der Rest soll temporär errichtet werden, vor allem im Innenstadtbereich zwischen Rathaus und Messe sowie in Altona mit dem Volkspark und der angrenzenden Science City. Das geplante neue Wohnquartier soll zum Olympischen Dorf werden und das in unmittelbarer Nähe der Sportstätten. Für Volker Bouffier vom Deutschen Olympischen Sportbund ein dicker Pluspunkt der Hamburger Bewerbung.
Was hier sicherlich beeindruckend ist, Olympisches Dorf und ein beachtlicher Teil der Sportstätten in wirklich sehr naher Entfernung.
Ein weiterer Pluspunkt laut Sportsenator Grote. Hamburg plant nicht nur Sommerspiele, die für ein paar Wochen in die Stadt kommen und dann wieder verschwinden, sondern untermauert die Bewerbung mit mit einer langfristigen Strategie für Sport und Gesundheit in der Stadt.
Wir können jetzt schon sehen, dass durch die Dynamik, die das auslöst, wir jetzt schon quasi eine Legacy haben werden, auch wenn die Spiele in Hamburg nicht stattfinden. Es gibt schon so viele gute Ideen, wir haben so viele Themen, die wir jetzt verfolgen, und das wollen wir eigentlich auch, wenn Olympia nicht stattfindet.
Die Zahl der Sportstunden in Schulen soll auf 5 erhöht, die Sportanlagen für den Vereins- und Breitensport modernisiert werden. Unterstützt wird Hamburgs Bewerbung von Schleswig-Holstein. Segeln, Rugby und Handball sollen in Kiel ausgetragen werden. Voraussetzung für den Olympiatraum: Hamburg scheitert nicht erneut an einem negativen Referendum.
Ehrlicherweise, wir können ja nicht mehr machen, als der Stadt ein Angebot machen. Wir glauben, es ist eine große Chance, aber die Hamburgerinnen und Hamburger müssen sie auch ergreifen wollen.
Im Mai 2026 soll über das Hamburger Olympiakonzept abgestimmt werden. Der DOSB will dann im Herbst 26 entscheiden, mit welcher Stadt sich Deutschland beim IOC für Sommerspiele bewirbt.
Die ARD-Infonacht. Sport.
Ja, die europäische Königsklasse sucht ihr bestes Team. Wer wird Fußballkönig in Europa? Paris Saint-Germain spielt seit 21 Uhr im Finale der Champions League in München gegen Inter Mailand. Lars Pegelow aus der Sportredaktion, wie steht's?
Ja, steht 3:0 bereits für Paris Saint-Germain. Die Franzosen also auf dem Weg zum Champions League-Titel. Einmal Hakimi und zweimal Doué, die Torschützen, gespielt sind in München bislang 65 Minuten. Fußball Europa guckt heute Abend also dorthin nach München, zumindest die norddeutschen Handballer, die haben nach Kiel geguckt. Und dort haben die Fans des THW nicht nur viele Tore gesehen, sondern gegen den HSV Hamburg auch einen 38:37 Sieg in letzter Sekunde. Rudi Dautwitz hat das Spiel gesehen.
3 Sekunden waren noch zu spielen beim Stand von 37:37. Ein letzter Freiwurf und der allerletzte Wurf von Erik Johansson entschied diese Partie zugunsten des Gastgebers. Es war der 9. Treffer des Schweden, sogar 10-mal war Emil Madsen erfolgreich. Ohne diesem treffsicheren Duo hätte der THW Kiel dieses Spiel nicht gewonnen, denn der HSV Hamburg war lange Zeit die bessere Mannschaft, führte zur Pause verdient mit 18:16 und eine Viertelstunde vor dem Ende sogar mit 29:26. Doch in der Schlussphase führten Johansson und Madsen dem THW zum Erfolg. Für den Gastgeber war es der 6. Bundesligasieg in Folge, mit dem der Rekordmeister seinen 4. Platz festigte.
Und es gab noch 2 weitere Handball-Bundesligaspiele heute Abend. Gummersbach besiegte Leipzig 32:31 und schließlich Potsdam verlor gegen Göppingen 21:25. Alexander Zverev steht im Achtelfinale der French Open. Deutschlands bester Tennisspieler setzte sich in 3 recht glatten Sätzen durch gegen Flavio Cobolli aus Italien, der vergangene Woche noch das Turnier in Hamburg für sich entschieden hatte. Zverev trotz heute höherer Temperaturen in Paris guter Dinge.
Müde bin ich jetzt nicht, sag ich mal so. Also es war jetzt was 2,5 Stunden oder an die 3 Stunden. Das ist völlig okay. Das war ein guter Test. Ich fand auch, dass er eigentlich gutes Tennis gezeigt hat. Aber generell klar, ich muss in den nächsten Matches weiterhin gutes Tennis zeigen. Und die Gegner werden natürlich nicht einfacher.
Und sein nächster Gegner, das ist ein alter Bekannter, der Niederländer Talon Griekspoor, gegen den Zverev im vergangenen Jahr in Paris nur knapp in 5 Sätzen gewinnen konnte. Die zweitgrößte Radrundfahrt der Welt nach der Tour de France ist der Giro d'Italia. Der endet morgen in Rom und heute gab es auf der vorletzten Etappe eine überraschende Vorentscheidung. Holger Gerska.
Die Metapher, wenn 2 sich streiten, freut sich der Dritte, war selten so zutreffend. Die beiden lateinamerikanischen Rivalen Isaac del Toro aus Mexiko und Richard Carapaz aus Ecuador haben den Gesamtsieg dieses Giro geradezu hergeschenkt. Anstatt die Attacke des bisher drittplatzierten Briten Simon Yates zu kontern, bewachten sich beide eifersüchtig, fast sogar bockig. Del Toro führte während der einstündigen Kletterorgie auf den Colle delle Finestre keinen Meter, auch auf den unasphaltierten letzten 8 Kilometer nicht. So schrieb Simon Yates sein persönliches Märchen. 2018 war er im rosa Spitzenreitertrikot am Colle delle Finestre von einem entfesselten Christopher Froome noch entthront worden. Diesmal lief es umgekehrt. Einmal mehr eine taktische Meisterleistung des niederländischen FISMA-Teams um Sportdirektor Christian Niermann aus Hannover. Yates, mit 1,5 Minuten Rückstand gestartet, hat vor der abschließenden Show-Etappe in Rom nun fast 4 Minuten Vorsprung auf Del Toro. Den vorletzten Etappensieg sicherte sich als stärkster Ausreißer der Australier Chris Harper.
Holger Gerska über die vorletzte Etappe des Giro d'Italia und im Champions League Finale führt Paris Saint-Germain nach 69 Minuten immer noch mit 3:0 gegen Inter Mailand.
Sportinformationen in der ARD Infonacht. Danke, Lars Pegelow.
Die ARD Infonacht. Nachrichten.
Um 22.29 Uhr mit Kevin Bieler. In der kriegerischen Auseinandersetzung im Gazastreifen ist kein Waffenstillstand in Sicht. Der US-Nahostgesandte Witkoff nannte die Reaktion der palästinensischen Terrororganisation Hamas auf seinen Friedensplan inakzeptabel. Nach eigenen Angaben ist die Hamas bereit, weitere israelische Geiseln freizulassen. In anderen Punkten gibt sie aber anscheinend nicht nach. Israels Ministerpräsident Netanyahu sagte, sein Land werde die Militäraktionen im Gazastreifen fortsetzen. Bundeskanzler Merz reist kommende Woche zum Antrittsbesuch in die USA. Wie Regierungssprecher Cornelius mitteilte, wird Merz am Donnerstag US-Präsident Trump treffen. Aus Berlin Barbara Kostolnik.
Es ist das erste persönliche Treffen der beiden seit Merz Amtsantritt vor 3 Wochen. Auch zuvor waren sich die beiden lediglich flüchtig begegnet. Nach Angaben aus dem Bundespresseamt wird Trump Merz im Gästehaus des Präsidenten neben dem Weißen Haus übernachten lassen. Das gilt als besondere Ehre. Das große Thema bei den Gesprächen in Washington wird sein, wie der Krieg in der Ukraine beendet werden kann. Merz hatte in den vergangenen Wochen zusammen mit anderen europäischen Staats- und Regierungschefs öfter mit Trump telefoniert. Die Bemühungen um eine Waffenruhe kamen aber nicht voran.
Die Europäische Union hat die neuen Zollankündigungen von US-Präsident Trump kritisiert. Zugleich drohte ein Sprecher der EU-Kommission mit einer Reaktion noch vor dem Sommer. Brüssel bedauere die angekündigte Erhöhung der US-Zölle auf Stahl- und Aluminiumimporte von 25% auf 50% zutiefst. Diese untergrabe die laufenden Bemühungen um eine Verhandlungslösung im Handelsstreit, schaffe zusätzliche Unsicherheit für die globale Wirtschaft und erhöhe die Kosten für Verbraucher und Unternehmen auf beiden Seiten des Atlantiks. Die Europäische Union sei aber auch bereit, Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Dies könne auch früher passieren als am 14. Juli. Zu diesem Zeitpunkt würden nach derzeitigem Stand automatisch Gegenzölle der EU in Kraft treten, die bereits wegen der ersten Zollentscheidung von Trump geplant wurden. Die türkische Polizei geht offenbar verstärkt gegen Politiker der Oppositionspartei CHP vor. Nach Angaben der Behörden wurden vor allem im Raum Istanbul etwa 30 Menschen verhaftet, darunter mehrere Bezirksbürgermeister und ein früherer Parlamentsabgeordneter der CHP. Nach Angaben der Generalstaatsanwaltschaft in Istanbul geht es um Vorwürfe der Korruption in der Stadtverwaltung. Die türkische Opposition und Menschenrechtsgruppen werfen der Regierung in Ankara dagegen vor, die Justiz für politische Zwecke zu missbrauchen. Das waren die Nachrichten. Das Wetter in Deutschland: in der Nacht örtlich Schauer und Gewitter, Tiefstwerte 18 bis 12 Grad. Morgen wechselhaft, zeitweise etwas Regen und Gewitter. Später zwischen Nordfriesland und dem Saarland Aufheiterungen, Höchstwerte 18 bis 29 Grad. Am Montag Schauer und Gewitter, über der Mitte oft trocken, 16 bis 24 Grad. Am Dienstag freundlich, im Süden Schauer und Gewitter, an der Nordsee Regen, 19 bis 26 Grad. Es ist 22.32 Uhr.
Der Verkehrsservice in der ARD-Infonacht.
Zunächst mit einer amtlichen Unwetterwarnung für Nordrhein-Westfalen. Es treten schwere Gewitter mit starkem Regen und Hagel auf. Außerdem muss mit plötzlich auftretendem Aquaplaning gerechnet werden. Die A3 Würzburg Richtung Nürnberg wird zwischen Schlüsselfeld und Höchstadt Nord nach einem Unfall mehrfach kurzfristig gesperrt. Die A42 Kamp-Lindfort-Dortmund ist zwischen Duisburg-Barl und Duisburg-Beek in beiden Richtungen gesperrt und das bis Montag früh. Die A67 Mannheim-Darmstadt ist in Höhe Griesheimer Dreieck wegen Bauarbeiten in beiden Richtungen bis 5 Uhr gesperrt. Hier gibt es eine Umleitung für Sie. Und die A81 Würzburg Richtung Heilbronn ist zwischen Gerchsheim und Tauberbischofsheim wegen Bergungsarbeiten gesperrt. Das war's vom Verkehr. Ich wünsche Ihnen da, wo es geht, gute Fahrt.
Die ARD-Infonacht.
Mit Philipp Kavier. Guten Abend. Manche nennen sie Europas eiserne Lady. Welche Macht hat Ursula von der Leyen? Die EU-Kommissionschefin gilt als mächtigste Frau der Welt. Für ihre Verdienste um Europa wurde sie jetzt mit dem Karlspreis geehrt. Aber wie mächtig ist von der Leyen wirklich? Und wo liegen ihre Highs and Lows an der Spitze der EU? Darüber haben sich im Podcast.eu Katrin Schmidt, Sabrina Fritz und Tina Hassel unterhalten.
Sie gilt als mächtigste Frau der Welt und ist offenbar auch eine der glücklichsten in diesen Tagen.
Europa ist mein Leben. Und es ist die größte Ehre meines Lebens, hier heute vor Ihnen stehen zu dürfen.
Sagt die frisch mit dem Karlspreis geehrte Ursula von der Leyen. Geehrt für ihre großen Verdienste um Europa. Und damit ist spätestens jetzt die entscheidende Frage beantwortet, sagt einer der Laudatoren, Kanzler Friedrich Merz.
Henry Kissinger würde heute ganz sicher nicht mehr fragen müssen, wenn er anruft, wenn er mit Europa sprechen will. Er würde Ursula von der Leyen anrufen als die starke Vertreterin eines starken Europas.
Ja, aber wie stark, wie mächtig ist diese Stimme derzeit wirklich? Und wo liegen bisher die Highs and Lows ihrer Zeit an der Spitze der EU?
.eu, der Europa-Podcast.
Wie immer direkt aus dem ARD-Studio in Brüssel mit mir, Katrin Schmidt. Und diesmal habe ich zwei Kolleginnen eingeladen. Unsere Studioleiterin Tina Hassel und Sabrina Fritz. Schön, dass ihr dabei seid, ihr beiden.
Wir freuen uns.
Ja. Ja, weil, muss man auch sagen, es gibt nicht so viele deutsche Journalistinnen, die derzeit näher dran sind an Ursula von der Leyen. Wir sehen sie ja hier wirklich fast täglich auf Pressekonferenzen, manchmal auch nur auf dem Bildschirm, aber eben dann auch direkt auf Reisen und Veranstaltungen. Und deswegen bekommen wir ganz häufig die Frage gestellt, ja, wie ist sie denn jetzt wirklich? Wie tritt sie hier bei euch auf? Bis hin zu der Frage auch manchmal, ist sie womöglich korrupt? Also das spielt jetzt an auf einen großen Corona-Impfstoff-Deal, der ja aktuell auch wieder aufgegriffen wurde. Kommen wir gleich zu. All diese Fragen erreichen uns wirklich häufig, auch per Mail an europapodcast@wdr.de. Lesen wir übrigens immer gern und aufmerksam, deshalb gerne schreiben. Aber Tina, Sabrina, von vorne. Die wohl mächtigste Frau, Politikerin der Welt, so wird sie oft genannt, hat jetzt eine weitere Ehrung eingesteckt im Aachener Rathaus, den Karlspreis. Würde mich interessieren, wie ihr das findet, weil ich habe so überlegt, da tagt jetzt eine Preisjury länger, überlegt sich, wen soll man denn dieses Jahr mal nehmen? Und dann kommt am Ende raus, ach, dann nehmen wir doch die an der Spitze der EU. Könnte man jetzt sagen, bisschen einfallslos? Oder?
Naja, also es ist vielleicht nicht sehr überraschend, aber ich finde es zumindest überzeugend. Denn ich sag jetzt mal wirklich, und das ist ja so, die EU ist so bedroht von innen und außen wie noch nie. Und diese Frau steht nun mal ganz oben an der Kommandobrücke. Die hat von Tag 1 den Anspruch gehabt, eine geostrategische Kommission aufzustellen. Das ist gebraucht. Also ich finde es eigentlich richtig.
Mhm. Sabrina, du meinst, ja. Ich meine, sie ist schon länger da, man hätte es auch schon letzten Jahre machen können, aber in diesem Jahr macht es besonders Sinn, so wie Tina sagt. Oder wie?
Man hätte ihn ja auch schon früher geben können für den Green Deal, für den Umbau Europas, hätte man auch sagen können. Jetzt hat man die zweite Amtszeit abgewartet und klar, ich finde ja ein bisschen, also die Auswahl schon ein bisschen merkwürdig. Zweimal der Papst, Macron, Zelensky, dann wieder Widerstandskämpferinnen, also ja. Da macht man sicher nichts falsch. Den kann sie auch sicher kriegen dieses Jahr, nächstes Jahr. Also insofern auf jeden Fall.
Und man muss auch sagen, auch schon andere Kommissionschefs haben den bekommen. Jean-Claude Juncker zum Beispiel, sicher auch noch weitere. Ich meine, dieses Jahr, manch böse Zunge hat auch gesagt, Donald Trump hätte ihn eigentlich verdient für die Verdienste, obwohl es ihm wahrscheinlich eigentlich piepegal ist. Aber er hat ja auch Verdienste um die Einigung der EU.
Ja, er hätte ihn bestimmt gerne genommen und ihn dann auch sofort promotet. Ja. Aber was du ja meinst, Katrin, ist klar, die Bedrohung von außen schließt die Reihen nach innen. Und insofern hat er, obwohl er ja immer sagt, die EU sei gegründet worden, um die USA auszunehmen, sicherlich einen Schub gegeben, dass die nochmal irgendwie wissen, wofür es sie eigentlich gibt und nach innen ein bisschen zusammenrücken.
Ja. Ich will nochmal sagen, du hast ja gesagt, die drei Sachen, also Einheit, Sicherheit und Wettbewerbsfähigkeit. Und wenn man natürlich jetzt mal schaut, die EU heute und vor 6 Jahren, als Ursula von der Leyen ins Amt kam, stehen wir natürlich da viel schlechter da. Das liegt natürlich jetzt nicht an ihr, also keine Frage, aber über das Thema Wettbewerbsfähigkeit werden wir sprechen. Und da muss man natürlich schon sagen, ja, da hat sie vielleicht, sagen wir so, zumindest nicht dazu beigetragen, dass Europa jetzt so ganz vorne steht.
Aber sie ist dabei, Europa sicherer und verteidigungsfähiger zu machen. Das sagt die Jury. Also du hast es gerade erwähnt. Sie sagt, sie kriegt im Prinzip den Preis für ihr Engagement, für Einheit, Sicherheit und Wettbewerbsfähigkeit für Europa. Genau. Und da ist die Frage, für sie steht ja vielleicht auch für ihre eigene Legacy momentan besonders viel auf dem Spiel. Ich erinnere mich an einen Moment, da stand sie hier so vor 2-3 Monaten und da war sie gar nicht so, wie wir sie sonst oft erleben, wo sie eigentlich auch so eine professionelle gute Laune hat und immer gefasst und kontrolliert und hat irgendwie erzählt, wie es jetzt weitergehen soll, sondern da war es relativ kurzfristig anberaumt und da stand sie ziemlich betreten vor den Kameras und hat das hier gesagt.
We're living in the most momentous and dangerous of times. I do not need to describe the grave nature of the threats that we face.
Also leben in den gefährlichsten Zeiten für Europa. Das war der Anlass, wo sie wirklich so ein Aufrüstungsprogramm erstmal vorgestellt hat, also ihr Plan. Hast du den Eindruck, momentan denkt sie auch, es geht so für sie um alles. So wirkte sie.
Ja, ich glaube, in dem O-Ton, den du rausgesucht hast, aber nicht nur in dem, merkt man ihr an, dass es extrem viel Verantwortung auf ihr und auf ihren Schultern, nicht nur alleine natürlich auf ihr, aber das sieht die schon so. Und die hat ja schon Krisen auf Leben und Tod, sage ich jetzt mal, gemeistert, also Covid, da sprechen wir Corona vielleicht nochmal, aber das ist eine andere Sache hier, weil jetzt eben mit einem sehr aggressiven Russland, einem Krieg in Europa und vor allem Trump, der also mit den USA, die eben nicht mehr im Team mitspielen, die überhaupt nicht mehr verlässlich sind, ist Europa de facto auf sich alleine gestellt und muss jetzt gucken, neue Partnerschaften aufzubauen, die Reihen zusammenzuhalten und das ist ziemlich viel Verantwortung und ich glaube, jenseits von allem, wo sie natürlich immer guckt, wie wirkt sie und wie kommt sie rüber und so, ist das etwas Authentisches, dass die schon merkt, da geht's jetzt um viel und sie hat da eine große Verantwortung.
Vielleicht ganz gut, dass diese Krise jetzt, also diese schwere Krise in der zweiten Amtszeit kommt. Sie hat natürlich jetzt auch schon ein bisschen Erfahrung, wie geht man um mit all diesen Regierungschefs hier, ne, mit den, die mehr pro, aber auch gegen EU sind. Und ich denke mal, da hat sie schon auch jetzt, ja, weiß sie, wie sie da Mehrheiten zusammenkriegt. Also insofern hat sie natürlich auch in den letzten Jahren sehr viel Erfahrung gesammelt. Zum Thema Sicherheit möchte ich noch sagen, es gibt ja auch immer noch die NATO. Und ich weiß immer nicht, wie viel muss jetzt die EU für Sicherheit und Militär kämpfen und ausgeben und was bleibt bei der NATO? Und da fehlt mir zum Beispiel bei ihr auch manchmal so ein bisschen so eine klare Abgrenzung, weil...
Aber Abgrenzung, Sabrina, ist die von allein, glaube ich, will da überhaupt keine Abgrenzung. Die steckt ihren Fuß in jeden Spalt und jeder Tür und nimmt den da auch nicht wieder raus. Ja. Auch bei Dingen, wo sie natürlich total weiß, dass ihre Kommission und damit auch sie als Kommissionspräsidentin überhaupt nichts mit zu tun hat. Und das war ja bei Corona schon so und das ist jetzt erst recht so. Und Verteidigung, da hat die Kommission nichts mit zu suchen. Aber die macht das sehr geschickt von der Leyen. Die kann gut mit Rütte, mit dem NATO-Generalsekretär, ja. Die stimmen sich sehr eng ab. Und sie tut dann so und sagt, ja, ich bin ja sozusagen der Ermöglicher. Ich stelle euch das Geld hin und wir gucken mal, was wir fördern. Und wir fördern auch nur das, was ja eigentlich die NATO auch vorschreibt. Und zack, ist der Fuß in der Tür. Das macht sie sehr geschickt in einem Feld, wo sie echt eigentlich nichts oder sehr wenig nur zu tun hat.
Aber wo du das gerade sagst, Tina, wie siehst du da die Balance? Sie versucht, ihren Tanzbereich auszubreiten und die EU-Staaten werden dann in der NATO auch wichtiger, wenn die Amerikaner da weniger machen wollen. Und gleichzeitig tritt jetzt immer wieder dieses Gremium Koalition der Willigen, das sind mal die und da kommen noch ein paar dazu und so weiter und so fort. Aber das ist ja dann eine andere Truppe wieder.
Das ist ein Problem für sie, glaube ich wirklich, weil ich glaube, dass von der Leyen extrem feine Sensoren hat für Machtpolitik und wie man da die Strippen zieht. Und jenseits der Dinge, wofür sie zuständig ist, gibt's in der Tat jetzt diese Koalition der Willigen. Und da ist Großbritannien ganz entscheidend mit dabei. Das spricht, das geht überhaupt nicht mehr um EU-Staaten, sondern das ist jetzt schon Europa und in Teilen, weil Kanada da auch wichtig ist und Norwegen und so, dann geht's noch weiter. Und da muss sie gucken, das ist jetzt eine Bühne, auf der sie eigentlich nichts zu suchen hat und wo sie immer wieder sozusagen guckt, über welche Treppe sie damit draufkommt. In der Art, wie sie kommuniziert und dann natürlich mit dem Geld. Die Koalition der Willigen kann nichts machen ohne Rüstung. Rüstungsproduktion, das ist Geld. Das hat sie diese 800 Milliarden jetzt ins Schaufenster gestellt. Klammer auf, sind auch ein bisschen hochgegriffen. Würden nur funktionieren, wenn alle auch wirklich mitspielen. Aber egal, sie kommt übers Geld und sie kommt über Kommunikation.
Ja. Gut, da sind auch noch die Ergebnisse, muss man abwarten, da können wir auch noch keine richtige Bilanz ziehen, aber wir haben sie auch schon lange erlebt. Deshalb auch für diesen Europa-Podcast nochmal Manfred Weber gefragt, ein auch sehr mächtiger Mensch hier in Brüssel, Partei- und Fraktionsvorsitzender ihrer Parteienfamilie, der EVP. Und er sagt auch, es gab natürlich auch viel, was für sie jetzt noch ein zweites Mal sprach, gerade in diesen Krisenzeiten.
Ursula von der Leyen's Zeit als Kommissionspräsidentin war vor allem geprägt durch das Krisenmanagement. In den ersten Tagen nach der Wahl bereits die Corona-Krise, dann natürlich der Krieg in der Ukraine, der alles verändert hat und auch der Brexit war noch abzuarbeiten. Und in diesen Krisenzeiten ist es Ursula von der Leyen gelungen, Europa zusammenzuhalten. Ein großer Erfolg.
Und erinnert man sich nochmal, was sie schon alles auch irgendwie hier abarbeiten musste. Und gleichzeitig aber auch, das ist ja auch keine Lobeshymne, haben wir auch nochmal weitergefragt. Es gibt auch andere prominente deutsche Stimmen hier in Europa, unter anderem Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Und die hat uns auch erklärt, warum sie auch nicht für eine zweite Runde für Ursula von der Leyen ist.
Wir haben als Freie Demokraten Frau von der Leyen deswegen nicht mitgewählt, weil wir schlichtweg mit ihrer Arbeit in den ersten 5 Jahren als Kommissionspräsidentin unzufrieden gewesen sind. Sie hat mehr Bürokratie zu verantworten. Sie hat sich nur um den Green Deal gekümmert. und offensichtlich gar nicht mitbekommen, dass dieser Green Deal für die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen Gift sind.
Wenn ihr das beides so hört, was sagt ihr? Ist das normales Parteiengeplänkel oder sieht man daran einfach auch nur, kannst du in Europa ja auch nicht allen recht machen, das muss man ja auch sagen. Ne?
Tina, naja, nix schon. Nee, ein Wort zu Weber. Ja. Also auf dieses Verhältnis von Weber und von der Leyen kann man auch nochmal gucken. Ja, die haben jetzt so ihr Agreement gefunden, aber das war nicht nur nett, was er da vielleicht immer so gemeint hat, ihr gegenüber. Und jetzt zu Strack-Zimmermann. Zum einen hat sie ja recht, also weil so richtig der Green Deal war, so überbordend an Regeln und nochmal Regeln und noch mehr Regeln war er ja. Aber ich musste nur schmunzeln, weil ich war während meiner Berliner Zeit auf FDP-Parteitagen und es gab ein Hassbild, das den ganzen Saal gerockt hat. Und das war von der Leyen und Strack-Zimmermann stand immer vorne und heizte an und sagte, Bürokratie hat ein Gesicht und der Saal schrie, Ursula, Ursula. Also, dass die nicht gewählt hat und von wo die kommen, das glaube ich auch.
Mhm. Aber zumindest so viele Sorgen, dass der Green Deal jetzt hier alles überragt, muss sich die Dame jetzt eigentlich nicht mehr machen.
Ja, aber ich finde es schon ein bisschen schwierig. Also wenn man jetzt mal als Bürger denkt, ja, dann ist natürlich dieses Thema Kurs halten, zu sagen, ja, das ist unser Ziel. Bleiben wir mal bei diesem berühmten Verbrenner aus, ja. Also ein Hin und Her, kommt er nicht, fahre ich weiter, Verbrenner, ja. Da muss ich sagen, das ist schon ein bisschen auch gefährlich, wenn man dann, klar, Tina, du hast völlig recht, die Bürokratie viel zu viel im Detail geregelt, aber die großen Linien, dass man mal sagt, also wir wollen klimaneutral bleiben. Was sind die größten CO2-Verursacher? Okay, da gehört der Verkehr wahrscheinlich dazu. Dann müssen wir da ran. Und das da natürlich jetzt dann doch ziemlich schnell wieder einzuknicken, weil dann die Wiederwahl davon abhing. Ich glaube, man tut sich am Ende keinen Gefallen, wenn man mit diesem Hin und Her und...
Der politische Wind hat sich gedreht und nicht zum ersten Mal ist dann auch Frau von der Leyen, ich will nicht sagen, dreht sich mit, aber ist zumindest elastisch, um es mal so zu sagen. Sie sagt ja noch, sie will jetzt den Green Industrial Deal, das heißt eben die grüne Wettbewerbsfähigkeit. Sie hat ja eine ganze Flotte an Omnibussen da jetzt aufgefahren, damit man sozusagen Berichtspflichten abbaut. Aber ob man wirklich nur verschlankt oder komplett verwässert, ist für mich noch offen. Ich persönlich glaube, im Prinzip will sie das nicht komplett abräumen, weil da geht es auch um die gesamte Legacy der ersten Amtszeit. Aber sie ist unter massivem Druck von ihrer eigenen Parteienfamilie und die Mehrheiten sind nun mal so. Wie standhaft sie da ist und wie sie sich die Mehrheiten da sucht, das ist für mich noch offen.
Da sprichst du einen guten Punkt an. Also einmal können wir zumindest feststellen, das Signature-Projekt quasi aus der ersten Amtszeit, Green Deal, ist nicht das der zweiten Amtszeit, auch wenn man es nicht komplett abschafft. Auch das werden wir sehen. Aber wo du sagst, da gibt's ein bisschen noch was auch zu klären. Viele sagen ja auch, sie muss sowieso ein bisschen mehr Klarheit reinbringen, auch wo jetzt ihre Mehrheiten eigentlich gefunden werden. Das ist auch nicht allein von ihr abhängig. Wo siehst du sie da stehen? Hat sie Überzeugungen oder ist sie da so flexibel, wie du gerade, also du hast das Wort verwendet in einem anderen Kontext?
Ja, das wär mir wichtig, weil ich glaube, dass im Prinzip die Abgrenzung nach rechts, da hat sie einen klaren Kompass. Ich sage jetzt mal ein bisschen gemein, besonders wichtig oder entscheidend ist da ja das Europaparlament. Da hat sie direkt gar nichts mit zu tun. Die Mehrheiten für ihre Politik organisiert Manfred Weber und wenn man es böse sagt, macht er sich dann da die Finger schmutzig und sie guckt vielleicht nicht ganz so genau hin, mit welchen Mehrheiten dann auf Dauer ihre Politik durchkommt. Sie selbst wird daran gemessen, wie geht sie mit Meloni und Orban um. Da glaube ich, bei Meloni kann man sagen, da guckt sie nur auf die europäische Meloni und guckt die italienische Regierungschefin, benennt sie nicht. Bei Orban, finde ich, zeigt sie klare Kante. Also als der in Straßburg war, jetzt zum Beginn der Legislatur, ist sie mit im Ring gewesen, die hat den sowas von abgekoffert. Das war also wirklich ganz, ganz klar.
Aber das ist vielleicht auch nochmal ein schönes Beispiel, weil wir fragen ja in dieser Podcast-Folge, wie mächtig ist sie eigentlich? Du hast Orban angesprochen, da koffert sie dagegen, hat auch eine viel beachtete Rede gehalten, auch eine sehr, sehr klare. Gleichzeitig sagt man, ja, was ist denn jetzt mit der Kommission? Also diese ganze Rechtsstaatlichkeitskiste, soll man Orban jetzt endlich mal auch so bestrafen finanziell, dass das auch was bringt?
Das ist spannend, weil es gibt ja zwei Schwerter, mit denen man Orban bestrafen könnte. Das wäre einmal das Verfahren gegen Rechtsstaatlichkeit, Artikel 7. Da schwillt allen anderen Europäern jetzt wirklich der Kamm und man ist fast dabei, diese 21 Staaten zu haben, die man braucht, um das anzustreben. Aber sie als Kommission hat ein viel schärferes Schwert. Da bräuchte sie überhaupt nichts. Die könnte die 10 Milliarden, die man entblockiert hat für Orban, mit Auflagen, die er alle nicht erfüllt, die kann sie wieder einfrieren. Das wäre eine reine politische Entscheidung der Kommission. Ob sie da dran geht, mal sehen. Bis jetzt nicht.
Sie könnte, wenn sie wollte.
Sie könnte, wenn sie wollte. Okay, das wäre eine politische Entscheidung der Kommission.
Wir müssen auch über einen Punkt sprechen, der war jetzt auch gerade wieder aktuell viel in den Medien. Ich meine, wir sitzen hier 500 Meter vom Kommissionsgebäude entfernt. Rund um die Kommission arbeiten 30.000 Menschen. Manche nehmen das auch so ein bisschen wie so ein Closed Shop wahr. Gucken wir gleich nochmal drauf. Aber beispielhaft dafür steht ja eine Geschichte, die ist ein bisschen her. Es war 2021 und der Corona-Impfstoff noch sehr knapp. Da hat also Ursula von der Leyen einen Deal ausgehandelt mit dem Pharmakonzern Pfizer und mit dem Chef persönlich, zum Teil per SMS. Und ja, da wurden viele Milliarden Euro an Steuergeld auch eingesetzt, um viele Milliarden Impfdosen zu kaufen. Aber trotzdem kam die Frage auf, ob das womöglich irgendwie auch mal schnell eingefädelt wurde und vielleicht zu viel ausgegeben wurde. Da hatten einige Journalisten sich dran gesetzt. Und da man weiß, am Ende wird man es nur belegen können, wenn man die SMS auch nochmal lesen kann, wurden die angefragt und die wurden von der Kommission nie rausgegeben. Und da wurden wir hier auch oft gefragt, Sabrina, ne, du nickst schon, wenn jetzt gegen sie ermittelt wird, heißt das, dass sie korrupt ist?
Also ich denke nicht, dass in diesen SMS steht, also bitte hier meine IBAN ist und das Geld darauf, das würde ich ausschließen. Insofern, ja, ich kann mir auch schwer vorstellen, was steht da jetzt drin, was eben so geheim ist, dass man es gar nicht veröffentlichen kann. Weil wie du sagst, es geht um viel Geld, um Steuergeld. Das ist ja das, was ausgegeben wurde. Und jeder wird bescheinigen, das war eine Notsituation. Ich glaube schon, sowas kann man am Ende rechtfertigen. Also warum das jetzt so geheim gehalten wird, ist interessant. Also auf jeden Fall gut, dass wir da mal reingucken können. Und ich sage nochmal so, wenn es nicht so unter Verschluss gehalten worden wäre, wären wir jetzt auch wahrscheinlich alle gar nicht so scharf drauf.
Vielleicht. Es wirft ein Schlaglicht auf von der Leyens Kommunikationsstil und ihr Selbstverständnis im Umgang mit Öffentlichkeit. Sie hatte ja schon als Verteidigungsministerin ein Problem mit Handys und SMSen und da war dann plötzlich auch alles nicht mehr auffindbar. Also es ist in einer gewissen Weise ein Pattern, was sich wiederholt, ein Muster. Und wir dürfen als Journalisten in dieses Midday-Briefing gehen. Man dürfen eigentlich alle Fragen stellen zu allem und dann an dem Tag, wo dieses Urteil kommt und sie eine Klatsche kriegt für diese SMSen, da sind drei hochkarätige Kommissare, die über alles reden, aber nicht dazu. Fragen dazu durften nicht gestellt werden. Mhm. Und es hieß ja auch hinterher aus internen Berichten, selbst im Inner Circle durfte man da eigentlich nicht groß drüber sprechen. Und das zeigt schon, dass vielleicht in der Kommission so im amerikanischen Verständnis die Checks and Balances komplett fehlen.
Manchmal hat man das Gefühl, das Midday ist eine Simulation von Transparenz. Es wird sehr, sehr viel geredet und entscheidende Dinge nicht erzählt. Und dafür haben jetzt nicht nur auch Gerichte gesagt, diese SMS hätten nicht unter Verschluss bleiben dürfen, sondern wir haben auch für den Europa-Podcast mit Transparency International gesprochen, die nicht nur sagen, das war ein wichtiges Urteil, sondern die auch nochmal ganz klar machen, dass sie den Eindruck haben, dass es mit der Transparenz eigentlich immer schlechter wird.
Was wir wissen, ist, dass die Kommission unter Ursula von der Leyen im Dezember 2024 eine Entscheidung getroffen hat, die den öffentlichen Zugang zu offiziellen Dokumenten begrenzt. Grundsätzlich haben EU-Bürgerinnen und Bürger das Recht auf Zugang und auch Einsicht von EU-Dokumenten. In dieser Dezember-Entscheidung wurde der Begriff Dokument noch enger definiert, sodass eben auch SMS-Nachrichten nicht mehr unter dieser Definition fallen. Und diese Argumentation der Kommission sehen wir auch im Pfizer-Fall. Was wir also durchaus sagen können, ist, dass die jetzige Kommission eine eher restriktive Haltung zu Transparenz und Informationsfreiheit in der EU hat.
Also soweit Pia Engelbrecht-Bogdanow von Transparency International sagt also quasi, trotz diesem Fall Pfizer, wo ja auch ankam, viele fanden das nicht gut, ist die Kommission eher bemüht, da dichter zu machen. Würde ich sagen, das ist auch so ein Trend, der sich jetzt vielleicht über die Jahre in der Medienarbeit, solange Ursula von der Leyen an der Spitze ist, auch zeigt, dass es eher weniger wird, wie man reingucken kann?
Ja, ich glaube schon. Ich glaube, dass diese Informationsflüsse immer mehr zentralisiert werden und dass eigentlich auf ein Minimum beschränkt werden. Das ist faszinierend, weil gleichzeitig sie ja so sehr nahbar scheint und auch so zugewandt. Mhm. Aber die wirklichen Informationen, die Kontrolle darüber will sie komplett behalten. Und das kann man vielleicht bei bestimmten Themen als Führungsstärke werten. Mhm. Ich persönlich finde das problematisch, weil es auch mit der Glaubwürdigkeit der Kommission zu tun hat und es all den Populisten und Europafeinden, die sagen ja, dieses Raumschiff Brüssel und die mageln ja alle und das völlig intransparent eher in die Karten spielt.
Mhm. Und gleichzeitig, weil du sagst nahbar, haben wir gesagt, wir sehen sie so oft, ne? Und manchmal hat sie so eine professionelle Nähe dann auf einmal wieder auch, oder?
Ja, hier gibt's den Park Saint-Cantenaire, der ist direkt hinter der Kommission, da joggt die immer und irgendwie irgendwann war ich da auch mal unterwegs und sah einfach nur so Bodyguards und so eine kleinere blonde Haarfrisur, die da mitlief. Und dann blieb sie stehen und hat sich extrem viel Zeit genommen. Das ist dieses scheinbar oder wirklich Nahbare bei aber gleichzeitig totaler Kontrolle über ihr Bild, ihre Botschaft und über alles, was an Informationen nach draußen dringen soll.
Sie wohnt ja auch meist da, wo sie arbeitet, ne? Um auch keine Zeit zu verlieren und nichts zu verpassen, könnte man sagen.
Also ich glaube, was Disziplin und Fleiß und so betrifft und ja auch schon erzählt, der größte Luxus dann mal ein Latte Macchiato, den man sich gönnt, das ist natürlich schon, ja.
Sie wohnt ja ganz oben und ab und an werden auch Journalisten, ich war da einmal in ihre privateren Gemächer, sag ich jetzt mal, da reingeholt. Der Blick ist irre und ist auch interessant, was für Fotos sie da hat. Und wer da nicht hängt, da hängt nur Adenauer, keine Merkel, kein Kohl, kein gar nichts. Ganz viele Kinder, ihre Familie, hat die ja ihr sehr wichtig ist, die ihr auch sehr wichtig ist. Aber es hat natürlich irgendwie auch, also böse Zungen sagen, da sitzt sie in einem Elfenbeinturm. Ist ein bisschen gemein, aber es ist schon, sie wohnt da, wo sie arbeitet und das ist schon sehr weit oben.
.eu, der Europa-Podcast aus unserem ARD-Studio in Brüssel. Heute über EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Diese und weitere Folgen finden Sie auch in der ARD-Audiothek. Kultur. Ein schwules Paar möchte ein Kind adoptieren und zwei englische Teenager lieben besondere Horrorfilme. Das sind zwei der Tipps von Anja Rosenow-Sotthoff für Serien aus den Mediatheken. Den Anfang macht eine Serie aus England.
Alec! Alec, komm schon!
1963 in London. Alison Wilsons Mann Alec ist zu Hause tot zusammengebrochen. Verzweifelt wählt Alison eine Nummer.
Alec wollte, dass ich diese Nummer wähle. Er ist gestorben.
Danke, dass Sie Bescheid sagen.
Soll ich...
Verhalten Sie sich weiterhin unauffällig.
Alison ist verwirrt. Aber nicht nur diese Anweisung am Telefon ist merkwürdig. Auf einmal taucht bei ihr zu Hause eine fremde Frau an der Haustür auf.
Wer sind Sie?
Gladys Wilson. Ich bin Alecs Frau. Er ist mein Ehemann. Ich bin hier, um seine Sachen abzuholen.
Alison ist sprachlos. Wer ist diese angebliche Frau von Alec? Eine von vielen Fragen, die sich Alison Wilson bald stellen wird. Die dreiteilige britische Miniserie Mrs. Wilson beruht auf wahren Begebenheiten. In Rückblicken werden peu à peu die Geheimnisse von Alec Wilsons Leben aufgedeckt. Mit der englischen Schauspielerin Ruth Wilson, unter anderem bekannt als Alice Morgan aus der erfolgreichen Krimireihe Luther. Für einen Monat in der ARD-Mediathek. Sie sind seit 8 Jahren ein eingespieltes Team, Gabriel und sein Freund Andy. Zu ihrem Glück fehlt nur noch ein Kind. Sie wollen eins adoptieren. In dem Verfahren müssen sie unter anderem eine Sozialarbeiterin überzeugen. Andy gelingt es mit seiner Offenheit schnell, einen guten Draht zu ihr zu entwickeln. Gabriel hingegen tut sich schwer.
Ich fühle, dass Sie etwas nervös sind, Gabriel.
Ich bin nicht nervös.
Gut, antworten Sie einfach ehrlich und dann kommen wir gut miteinander klar.
Gabriel, der eine erfolgreiche Drag Queen in einem queeren Nachtclub ist, hat Probleme, sich zu öffnen. Zu tief sind seine Wunden aus der Kindheit. Er verliert früh seine Mutter und wächst als homosexueller Junge mit seinem streng katholischen Vater auf. Es folgen Drogenprobleme und ein zerrüttetes Verhältnis zum Vater. Aber das alles verschweigt Gabriel, um die Chancen auf eine Adoption nicht zu verspielen.
Du hast nichts erwähnt.
Was denkst du von mir?
Ich kenn dich doch. Du plauderst schnell was aus.
Außerdem hat sie uns gesagt, wir sollen nicht lügen.
Und du kannst Lügen nicht ausstehen, also...
Ja, aber ich lüge nicht.
Stimmt doch.
Ich gehe nur sparsam mit der Wahrheit um.
Doch dieses sparsame Umgehen mit der Wahrheit wird allmählich zur Belastung. Lost Boys and Fairies, wenn Söhne Väter werden, ist eine berührende Miniserie aus England. Bis zum 4. Juli in der Arte Mediathek. Dublin 1985. Die Teenager Billy und Cann können nichts anfangen mit Kinohits wie Ghostbusters oder Dirty Dancing. Auch Shining ist ihnen zu lasch. Sie lieben verbotene Horrorfilme, solche, die nur unter der Hand gehandelt werden, sogenannte Videonasties.
Nummer 71. Die üblichen Regeln. Keiner darf schreien, keiner sieht weg. Oder scheißt sich in die Hose.
Einmal, ja?
Bill und Khan tun alles, um an ihre VHS-Kassetten zu kommen. Selbst das Geld aus der Abschlussballkasse wird zweckentfremdet, um eine legendäre Sammlung zu vervollständigen.
Du verwaltest die Kasse und du hast das Geld nur investiert.
Investiert?
Sie bekommen ihr Geld wieder, wenn wir die Sammlung verkaufen.
Nur noch ein Band, die Nummer 72, fehlt ihnen. Auf der Suche nach dem Tape werden Bill und Khan aber in eine Mordermittlung verwickelt und geraten selbst unter Verdacht. Video Nasty ist eine spritzige Hommage an die VHS-Zeit der 80er. Ab sofort in der ARD-Mediathek.
Das waren Tipps von Anja Rosenow-Sottorf. Paris Saint-Germain hat erstmals die Champions League gewonnen. Der französische Fußballmeister deklassierte Inter Mailand im Finale in München mit 5:0. Mehr dazu jetzt auch in den Nachrichten.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 23 Uhr mit Tim Korge. Bundeskanzler Merz kommt am Donnerstag in Washington mit US-Präsident Trump zusammen. Es ist das erste persönliche Treffen der beiden. Hauptstadtkorrespondentin Barbara Kostolnik.
Nach Angaben aus dem Bundespresseamt wird Trump Merz im Gästehaus des Präsidenten neben dem Weißen Haus übernachten lassen. Das gilt als besondere Ehre. Das große Thema bei den Gesprächen in Washington wird sein, wie der Krieg in der Ukraine beendet werden kann. Ebenfalls auf der Tagesordnung wird der Zollstreit mit den USA stehen. Das verhandelt allerdings vorrangig die EU-Kommission.
Die deutsche Stahlindustrie reagiert besorgt auf die Ankündigung von US-Präsident Trump, die Importzölle von aktuell 25% auf 50% anzuheben. Von der Wirtschaftsvereinigung Stahl hieß es, vor allem der indirekte Effekt dieser Maßnahme sei ein Problem. Länder, die traditionell viel Stahl in die USA lieferten, würden sich nach Europa umorientieren und hier den Druck erhöhen. Die Stadt Mannheim hat an den tödlichen Messerangriff auf einen Polizisten vor genau einem Jahr erinnert. Auf dem Marktplatz gab es eine Zeremonie. Aus Mannheim, Isabel Handrich.
Es wurde eine Infotafel enthüllt, die ein Foto von Ruven Lauer zeigt und daran erinnert, was hier vor einem Jahr passiert ist. Genau dort wurde heute auch ein Gedenkstein in den Boden eingelassen. Darauf zu sehen drei Sterne. Sie symbolisieren die auf den Schulterklappen eines Polizeihauptkommissars, wie Ruven Lauer es war. Auch Bundesinnenminister Alexander Dobrindt sowie Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobel sind heute nach Mannheim gekommen, um an die Tat zu erinnern.
Die USA haben die Reaktion der Hamas auf einen US-Friedensplan für den Gazastreifen zurückgewiesen. Der US-Sondergesandte Witkoff nannte die Antwort auf X völlig inakzeptabel. Die Hamas akzeptiert zwar den US-Vorschlag einer zunächst 60-tägigen Feuerpause und die Freilassung von 10 lebenden Geiseln, die Terrormiliz verlangt aber offenbar im Gegenzug eine dauerhafte Waffenruhe und dass sich das israelische Militär vollständig aus Gaza zurückzieht. Israels Ministerpräsident Netanyahu sagte, die Hamas lehne Witkoffs Vorschlag ab, deshalb werde der Krieg gegen sie fortgesetzt. In der Handball-Bundesliga hat der VfL Potsdam sein Heimspiel gegen Göppingen mit 21:25 verloren. Die Mannschaft stand schon vor dem Spiel als einer von zwei Absteigern fest. Seit Oktober ist Potsdam Tabellenletzter. Und im Finale der Fußball-Champions League in München hat Paris Saint-Germain Inter Mailand